Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Kraft. Und Kernkraft soll auf einmal grün werden, zumindest wenn es nach einer Vorlage der EU geht. Was von dieser Idee zu halten ist, das wollen wir heute besprechen.
Wer nicht immer Zeit und Lust hat, alles frisch und selbst zuzubereiten, wird wohl bei einigen Mahlzeiten etwas von der Kraft Heinz Company auf dem Tisch haben. Über die Geschichte dieses riesigen Lebensmittelkonzerns sprechen wir mit unserem lieblingsriesigen Marketing-Experten Markus Bartelt.
So groß ist der doch eigentlich gar nicht. Kraftausdrücke begegnen uns im Internet leider täglich. Wie man dem juristisch begegnet oder eben auch nicht begegnen kann, das besprechen wir mit Anwalt Christian Solmecke.
Kraftausdrücke sind echt kacke.
Unser Thema heute bei 2 auf 1 ist Kraft.
Kraftausdrücke, Cybermobbing, Fake News aller Art, das ist in den sozialen Netzwerken leider nicht mehr wegzudenken. Das ist Alltag. Und da man da manchmal den Überblick verlieren kann, hat Medienanwalt Christian Solmecke gemeinsam mit IT-Experte Tobias Schrödel und Psychologin Nora Wunderlich das Buch WTF, so tickt das Netz, geschrieben und gibt einen Überblick über die wichtigsten Themen im Netz. Und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Morgen, Christian.
Christian, jetzt habt ihr ein Buch geschrieben mit einem etwas anderen Konzept als bei anderen Büchern, die, sagen wir mal, Menschen als Ratgeber lesen. Was genau ist bei euch anders?
Also wir wollten das Internet und das Netz mal aus drei verschiedenen Perspektiven betrachten. Da gibt es beispielsweise meine Perspektive, logisch die juristische Perspektive. Mhm. Aber der Tobi Schrödel, der ja auch im Fernsehen immer der IT-Experte für SternTV ist, der hat die IT-Experte auf so Fragen wie Mobbing geworfen. Aber auch so ein Thema wie Mobbing bot sich perfekt an für eine dritte Perspektive, nämlich die Perspektive der Psychologie. Und so haben wir die Nora gefunden, die uns die Psychologie erklärt hat in diesen Themengebieten. Und das ist eigentlich ein bunter Mix geworden. Zielgruppe 14- bis 25-Jährige. Und ja, wir haben jetzt mittlerweile schon 5-stellige Verkäufe. Läuft also sehr gut.
Super. Naja, die Radio 1-Hörerinnen und Hörer sind nicht 14 bis 25, aber sie sind natürlich gefühlt oft 14 bis 25.
Ja, und haben 14- bis 25-jährige Kinder.
Oder das, genau. Und was ich auch schön finde, ist, ihr bemüht euch ja sozusagen um eine besonders einfache Sprache. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für ITler und Juristen schwieriger als für Psychologen. Dann wollen wir das doch gleich mal für dieses Interview auch versuchen. Also erklär uns doch mal ganz einfach, wenn man jetzt als Laie beobachtet, in welchem Maße im Netz Kraftausdrücke und Gewaltandrohungen genutzt werden, dann kann man das Gefühl bekommen, dass die Gesetze dort, auch wenn es sie gibt, zumindest weniger durchgesetzt werden als in der analogen Welt. Stimmt das?
Ja, das stimmt nicht so ganz, denn wir haben sogar seit Januar 2018 wieder ein Gesetz, was nur für die Durchsetzung von Recht im Internet verantwortlich ist. Und das ist das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ist wieder ein Moloch an Namen, typisch in der Juristerei. Und damit müssen Plattformen wie Facebook schnell reagieren. Das heißt, findest du da irgendeinen Kraftausdruck, dich beleidigt jemand, dann kannst du das über einen Button bei Facebook melden und die müssen in der Regel innerhalb von 24 Stunden sich das angucken und löschen. Das heißt, wir haben da schon Sachen, es wird nur so wahnsinnig viel gepostet und beleidigt und Hass verbreitet in den sozialen Netzwerken, dass es dir so vorkommt, als wenn das Recht hier nicht angewandt würde, aber de facto wird das tausendfach angewandt, jeden Tag. Es ist nur halt auch millionenfach was los da.
Okay, verstehe. Das gilt jetzt aber für die ganz großen Plattformen, ne? Wenn ich jetzt in kleineren Foren unterwegs sein sollte, so es sie noch gibt oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht unbedingt in 24 Stunden gemacht.
Richtig, es ist tatsächlich so, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nur ab einer bestimmten Größe gilt und dass man bei den kleineren Plattformen dann unmittelbar an den Plattformbetreiber ran muss, sich ja vielleicht einen eigenen Anwalt suchen muss. Das ist schon ein bisschen frickliger, da gebe ich dir recht. Aber auch da haben wir Recht und Ordnung. Das kriegt man auch durchgesetzt. Mhm. Und häufiger als der eine oder andere denkt.
Wie ist das eigentlich, wenn ich so eine Plattform nutze wie, sagen wir mal, WhatsApp, gehört ja auch zu Facebook, ist auch ein Riesending und jetzt chatten du und ich und du hast ausnahmsweise mal was getrunken und beleidigst mich. Greift dann auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz für unseren kleinen Chat?
Nee, greift es nicht. Das ist übrigens auch gerade eine Riesendiskussion bezogen auf Telegram. Ob sowas unter die Regelungen von sozialen Netzwerken fällt oder ob das nicht eine 1-zu-1-Kommunikation ist, so wie Telefon. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kann man sich so vorstellen, regelt vor allen Dingen die großen Plattformen wie Facebook, YouTube und Co. Aber WhatsApp, Telegram fallen da nicht so richtig runter. Bei Telegram diskutiert man gerade, ob wenn 200.000 Leute in einer Gruppe sind, ob man das nicht auch wieder als soziales Netzwerk sehen kann. Aber WhatsApp-Beleidigungen klappen so nicht. Also da musst du dich mit dem rumschlagen, der dich unmittelbar beleidigt hat.
Na gut, dann werde ich mir da ein dickes Fell zulegen. Jetzt hat der Hamburger Innensenator bewiesen, dass man auch bei Beleidigungen im Netz ganz gut durchgreifen kann. War das Vorgehen verhältnismäßig und wird es auch Schule machen?
Also da ging es ja darum, dass der Hamburger Innensenator in Augen mancher relativ strenge Corona-Maßnahmen verhängt hat. Und dann hat irgendjemand gesagt, was für ein Pimmel oder das ist ein Pimmel, also eine Eins und dann das Wort Pimmel dahinter. Und der Hamburger Innensenator fühlte sich natürlich beleidigt, hat Strafanzeige erstattet und das führte zu einer fetten Hausdurchsuchung mit SEK-Einsatz und, und. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, erstens, ist das überhaupt eine Beleidigung und ist ein Politiker, der selber auch in der Öffentlichkeit steht, nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wenn er einen Kommentator in einer Twitter-Äußerung, der unter einem Posting vom Innensenator gesagt hat, du bist so ein Pimmel, dann so angreift, hat unsere Polizei nichts Besseres zu tun, als Häuser zu durchsuchen von solchen Kommentatoren. Aber interessant ist ja, dass dieser Fall sehr gut auch deine allererste Frage hier beantwortet, ob denn im Netz gar kein Recht und Ordnung greift und wie es greift. Du kriegst sogar eine fette Hausdurchsuchung, wenn du den Hamburger Innensenator beleidigst und die Polizei hat sogar bestätigt, nö, das passiert bei uns öfter so, sagte jedenfalls die Pressestelle der Hamburger Polizei. Also ziemlich hart.
Was sagst du denn jetzt als Jurist dazu? Ist das verhältnismäßig? Ist das vielleicht sogar gesetzeswidrig zu sagen, also ich habe noch nicht gehört, dass bei Beleidigungen gleich Wohnungen durchsucht werden bisher.
Ja, hier war noch die Problematik, da, das war so ein Twitter-Account, der hieß Zoo St. Pauli, das war irgendeine Kneipe und man wusste jetzt nicht genau, wer das da war. Ja, das wollten die rausfinden. Es war dann sogar noch, gefunden haben die gar nicht denjenigen, der beleidigt hat, sondern seine Ex-Frau. Also es war wirklich richtig hanebüchend, was da passiert ist. Meine persönliche Meinung war, das war gar keine Beleidigung. Ein Politiker, das war eine, du bist so ein Pimmel, ja, kann man in dem Kontext noch als Meinungsäußerung sehen. Also, denn ich weiß noch genau, da gab es mal so Kühnast-Beleidigungen, die ich wirklich als Beleidigung sehen würde, wo die Gerichte gesagt haben, nee, die Frau kann man ruhig als Fotze bezeichnen. Also richtig heftig, was da die Gerichte in Berlin anerkannt haben. Also hier würde ich auch sagen, eher keine Beleidigung. Deswegen sowieso komplett unverhältnismäßig.
Über sein Buch WTF, so tickt das Netz, das er gemeinsam mit IT-Experte Tobias Schrödel und Psychologin Nora Wunderlich geschrieben hat, sprachen wir mit Medienanwalt Christian Solmecke. Davon nochmal vielen Dank, Christian. Schönen Sonntag.
Seit kurzem wird eine Vorlage der EU diskutiert, die wahrscheinlich nicht nur uns hat stutzen lassen. Kernkraft soll als klimafreundlich eingestuft werden. Ob dieser Vorstoß vielleicht doch einen Beitrag zum Klimaschutz beitragen könnte, das wollen wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler der TU Berlin, Professor Dr. Christian von Hirschhausen, besprechen. Er ist Leiter des Instituts für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht. Schönen guten Morgen, Herr von Hirschhausen.
Hallo, von Hirschhausen.
Hallo, guten Morgen.
Herr von Hirschhausen, was haben Sie denn gedacht, als Sie von der Vorlage der EU gehört haben? Was war so Ihr erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war, dass es Versuche natürlich gibt, Kernkraft grün zu waschen, schon seit Ende des letzten Jahrhunderts, also seit den 1990er Jahren, dass wir aber jetzt in einer wirklich dramatischen Situation sind, dass die Bundesregierung sich nicht vehement gegen diesen Vorschlag äußert, was bisher immer der Fall war, zum Beispiel im IPCC. Und da gibt es also ein Riesenproblem, was nicht nur die Atomwende, sondern die ganze Energiewende beinhaltet, weil ja auch fossiles Erdgas als grün gewascht werden soll im Rahmen dieser Taxonomie.
Vielleicht haben Sie eine Idee, warum die Bundesregierung das nicht macht? Vielleicht sucht die ja noch nach der richtigen Formulierung.
Die Bundesregierung und die gesamte deutsche Gesellschaft haben sich ja an mehreren Orten bereits gegen die gefährliche und nicht nachhaltige Kernkraft geäußert. Das fängt in den 60er Jahren an und das geht dann bis zur Entscheidung, in diesem Jahr die letzten drei Kernkraftwerke vom Netz zu nehmen. Ich halte es für unnachvollziehbar, dass sich der Bundeskanzler hier wegduckt. Das Thema als nicht weiter relevant bezeichnet und dass sich die neue Ampelregierung da nicht vehement gegen die Vermutung ausspricht, Kernkraft sei nachhaltig, weil uns das natürlich in Deutschland und auch an den Grenzen, wir haben in den Nachbarländern, zum Beispiel Belgien, haben wir Schrottreaktoren zu stehen, die eher morgen als übermorgen auch mal einen Unfall haben können. Und wir werden die Diskussion auch in Deutschland bekommen, zum Beispiel bezüglich der letzten drei Kernkraftwerke, aber auch bezüglich der Endlagerung von dem Atommüll, den wir ja bis 2031 endlich unter die Erde bekommen möchten.
Jetzt gibt es zwei Argumente, die ja von Leuten, die eher Kernkraftbefürworter sind, seit vielen Jahren benutzt werden. Und zwar das eine ist in Sachen Umweltschutz. Das eine ist, erstens, man kann heute viel sicherere und damit auch umweltfreundlichere Reaktoren bauen. Und das zweite ist, wenigstens gibt es keinen CO2-Ausstoß. Was sagen Sie dazu?
Das Erste ist im Bereich der Technik-Utopie zu verorten. Es macht weder ökonomisch noch technisch Sinn, jetzt neue Kernkraftwerke zu bauen mit kleinen Kapazitäten, von denen Sie jetzt gesprochen haben, sogenannte SMR-Konzepte, wo schon die großen hoffnungslos unökonomisch sind. Mhm. Es gibt in dem Bereich auch absehbar keine technischen Durchbrüche. Noch dazu müssten die ja in Deutschland oder in Europa auch beantragt werden. Sie müssten zugelassen werden. Das heißt, wir reden hier von Prozessen von 20 bis 30 Jahren, sodass dort keine Perspektive besteht, dass dort Alternativen heranwachsen. Bezüglich der CO2-Freiheit ist natürlich in einem System, in dem ich Erneuerbare habe und Kernkraft, ist das tatsächlich CO2-frei. Dazu brauche ich aber erstmal den Erdgasausstieg, der in der Taxonomie ja auch sozusagen ins Gegenteil gedreht wurde, indem man fossiles Erdgas versucht weiter zu fördern. Und es ist nicht zu vernachlässigen, dass Kernkraft ja nicht nur bezüglich der CO2-Emissionen gewertet werden muss, sondern auch bezüglich der Abfälle.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und auch, ne, also Entsorgungskosten und auch im Endeffekt, das gehört ja in die Kalkulation mit rein und Risiken, ich weiß gar nicht, wie man die berechnen kann. Gibt es da irgendwelche Kalkulationen, wo man sagt, so teuer ist Kernenergie wirklich?
Ja, Kernenergie ist selbst unter Vernachlässigung der Rückbau- und der Endlagerkosten ungefähr 4, 5, 6 Mal teurer als Erneuerbare. Was in der Diskussion überhaupt nicht auftaucht, was aber auf den Tisch gehört, ist die Diskussion zur Endlagersuche. Wir sind ja zurzeit in einem relativ fortgeschrittenen Verfahren der Endlagersuche. Wenn jetzt entschieden wird, wir sollten in Deutschland, in der EU doch noch auf Kernkraft setzen, dann ist praktisch das Endlagersuchverfahren am Ende. Bei wem soll ich denn beibringen, dass er seinen Standort bereitstellen sollte, wenn ich ihm nicht sagen kann, wir deckeln die Mengen, wir hören auf mit dieser gefährlichen Technologie, bitte nimm aber noch unsere historischen Atommüll unter die Erde. Welche Gemeinde soll denn da mitmachen? Das ist also völlig verantwortungslos.
Glauben Sie, zum Abschluss der Blick in die Kristallkugel, dass die Einstufung als grüne Energie der Kernkraft kommen wird oder nicht kommen wird?
Es ist eine politische Diskussion. Aus technisch-ökonomischer Sicht ist die Frage ganz klar, die gehört abgelehnt. Und deshalb muss sich die Bundesregierung dort auch vehement einsetzen. Sie tut es zurzeit halbherzig und stellt damit die ganze Energiewende in Frage.
Über den Vorstoß der EU, Kernkraft als grüne Energie einzustufen, sprachen wir mit dem Wirtschaftswissenschaftler der TU Berlin, Professor Dr. Christian von Hirschhausen. Er ist Leiter des Instituts für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht. Herr von Hirschhausen, vielen Dank und schönen Sonntag für Sie.
Dankeschön. Danke Ihnen. Du bist ja seit ungefähr, ich weiß nicht, 15 Jahren oder so, bist du doppelt so viel in Fitnessstudios gewesen wie auf Arbeit. Also jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen anders.
Das hat sich krass geändert. Nee, pass
auf, ist kein Werturteil. Ja, ist kein Werturteil. Was ich sagen will ist, du hast ja auch Muskeln heißt es, genau. Und unser Thema heute ist Kraft. Und ich wollte wissen, gibt es trotzdem Dinge, wo du merkst, oh, da habe ich nicht genug Kraft für? Weil man denkt ja immer, man sieht so einen Muskelberg wie dich und denkt dann, wenn ich mal so wäre, dann könnte ich jetzt zum Beispiel dieses Gurkenglas aufmachen oder diesen Kühlschrank einhändig nach oben tragen.
Also lass mich so sagen, also so Kühlschrank und Waschmaschinen tragen und so, von der Kraft her geht es gut, das geht eher von der Stabilität im unteren Rücken seit dem Bandscheibenvorfall damals nicht mehr so gut. Aber kraftmäßig funktioniert es.
Okay.
Gurkengläser aufmachen und so, da bin ich Profi drin.
Okay.
Das kriege ich sehr gut hin. Was mich in letzter Zeit manchmal an die Grenzen meiner Kraft gebracht hat, sind es gibt irgendeine Firma, die machen auch Ginger Ale in Glasflaschen mit Metalldeckel. Ey, die kriege ich kaum auf.
Wirklich?
Da verzweifle ich an so einem Schraubverschluss. Da tun mir danach so die Hände weh. Aber nee, was ich merke ist, Also die Kraft ist wirklich da, die Muskeln sind also nicht nur Luft, aber ich bin halt weiterhin und schon immer gewesen ein Kondischwein. Das heißt also, wenn es eine Belastung ist, die über längere Zeit geht, also auch so mal über Kopf streichen oder so, dann fangen irgendwann die Muskeln einfach an, weh zu tun, zu brennen und das nervt. Dann hebst du halt doch einen deutlich schwereren Arm, als wenn du da nicht so einen Bizeps dran hättest.
Oder wenn man vielleicht so 2 oder 3 Gurkengläser aufmachen muss, hintereinander.
Das ist ja dann HIIT-Training, ne?
Ja.
Das ist auch noch gut, weil du hast ja kurze Ausruhphasen zwischendrin. Nee, also kraftmäßig ist es, glaube ich, alles ganz gut. Ich muss halt immer nur aufpassen, dass ich daran denke, dass ich eben nicht mehr 20 bin und durchaus Knochen und aller Kram eben älter wird und auch instabiler, sage ich jetzt
mal. Das heißt, eigentlich ist deine Muskelkraft fahrlässig aufgebaut worden, weil die ja für den Rücken zu.
Also das, da weiß ich nicht, oder? Ich glaube, dass auch ein Großteil eben der Muskeln den Rücken durchaus auch stützt und schützt, außer wenn was ist am Rücken. Wenn sich dann nämlich der Rücken verkrampft, dann ist das schon echt heftig.
Also lass mich mit meinem Freund Sven Oswald sagen, irgendwas ist ja immer.
Richtig, genau. Ja. Genau, und wenn wir es richtig berechnet haben, sitzen Sie jetzt gerade noch beim Frühstück, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn Sie sich mal auf dem Frühstückstisch umsehen, dann können Sie fest davon ausgehen, dass irgendein Produkt darauf aus dem Hause Kraft Heinz stammen wird. Dieser Konzern gehört nämlich zu einem der größten Lebensmittel. Der Konzern Kraft Heinz ist einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Und wie die Konzerne Kraft und Heinz entstanden sind und wie es überhaupt zu einem Zusammenschluss zweier Branchenriesen kam, darüber wollen wir jetzt sprechen, und zwar mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Markus, ich als uralter Mann erinnere mich ja noch an Zeiten, als Heinz und Kraft irgendwie Konkurrenten waren oder Mitbewerber, sagt man, glaube ich, modern. Da kamen die einem auch schon wahnsinnig groß vor. Wie groß ist denn die Marktmacht von Kraft Heinz? Heinz Kraft wäre übrigens schöner gewesen für Deutschland.
Der Kraft Heinz ist doch eigentlich.
Ist auch gut.
Der Kraft Heinz. Nein, also sie waren tatsächlich, und die Betonung liegt auf waren, der sechstgrößte Lebensmittelkonzern, den wir hatten weltweit.
Ja.
Und sie sind ja auch sehr stark gestartet. 2015 kam es zu diesem Merger, wie man ja so schön neudeutsch sagt.
Mhm.
Die treibende Kraft dahinter war Warren Buffett. Der hat sich damals erstmal Heinz gekauft und ist dann zu Kraft Foods gegangen und hat gesagt, Mensch, das macht doch Sinn, wenn wir zusammengehen, weil Konsumgüter werden immer verlangt. Ja, also natürlich alles das, was Kraft in seinem Portfolio hat, Philadelphia und Oreo und so weiter und so fort, zusammen mit den Ketchups und den Gewürzsoßen von Heinz zusammen. Die Leute brauchen das immer, die kaufen das immer. Da kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Man hat also sich zusammengeschmissen, hat Kraft Heinz gegründet und ist damit tatsächlich zu den Großen aufgestiegen.
Ja.
Hat am Anfang auch durchaus Erfolg gehabt. Also man konnten vor Kraft nicht laufen sozusagen. Man hat dann sogar noch ganz vermessen Unilever ein Übernahmeangebot gemacht für 143 Milliarden Dollar und sagte, Mensch, wir kaufen dich auch noch gleich mit. Aber dann kam tatsächlich ein großer Absturz und die Geschichte sieht heute etwas anders aus.
Also jetzt sind die nicht mehr achtgrößter Konzern, sondern wo in der Weltrangliste stehen sie denn oder sind sie überhaupt noch zu finden?
Sie sind immer noch groß natürlich, aber wer damals sein Geld angelegt hat in Aktien von Kraft Heinz, der hat jetzt groß Trauer, weil die Aktie hat tatsächlich in den letzten Jahren 60% an Wert verloren. Das heißt also, die Gewinne sind auch extrem zusammengeschrumpft und alles, was sonst so eine große Marke macht, so ein großer Konzern machen würde, nämlich etablierte Marken aufkaufen, um das Portfolio zu erweitern, das ist tatsächlich alles gestrichen worden. Der Konzern ist überschuldet. Sie fokussieren sich auf ihre eigenen Marken jetzt und steigen höchst mal bei Startups ein, weil das wesentlich nicht günstiger ist, als eine etablierte Marke zu kaufen.
Jetzt bist du ja Marketing-Experte und nicht Markenentwicklungsexperte, aber was haben die aus deiner Sicht alles falsch gemacht?
Ich glaube, der Ansatz war ja eigentlich ein guter, weil der Ansatz war natürlich, dass man sagte, wenn wir heute zum Imbiss gehen, was steht denn dann da auf dem Tisch? Da steht ein Ketchup, da steht eine Mayonnaise und da steht mittlerweile auch immer eine Barbecue-Soße.
Mhm.
So, und darauf haben sie sich fokussiert und haben gesagt, das wollen wir eigentlich machen. Also, Kraft steht für Mayonnaise und Salatcreme, Heinz steht für Ketchup und sie haben ja dann mit Bullseye, was auch dazu gehört, die Barbecue-Soße mit dazu.
Mhm.
Und daraufhin haben die sich sehr stark fokussiert. fokussiert. Aber das Problem ist, wenn du so einen Merger hast und du hast vor allen Dingen Finanzinvestoren, die dahinter stecken, das Erste, was die machen, ist natürlich Kosten senken und all diese Synergieeffekte mitnehmen und zusammenstreichen, wo es nur geht. Und das haben die übertrieben. Das heißt, sie haben so brutal zusammengestrichen, dass sie in die Marken nicht mehr investieren konnten, wie sie es eigentlich gemusst hätten. Und wenn eine große Marke schwächelt, dann hast du ganz schnell die Wettbewerbermarken, die diese Schwäche ausnutzen und sich dementsprechend positionieren. Das heißt, sie haben ohne Not eigentlich Marktanteile abgegeben. Heinz ist zwar noch Marktführer mit 30%, aber 70% der Ketchup-Verkäufe gehen an andere Marken. Und ihr seid ja auch Griller zum Beispiel. Fragt euch selber, also habt ihr Heinz-Produkte bei euch neben dem Grill zu stehen oder sind es nicht vielleicht doch andere Soßen, die ihr da verwendet?
Ja, eine gute Mischung aus allem, würde ich an der Stelle mal ganz einfach sagen. Wie ist es denn überhaupt möglich gewesen, dass zwei so große Konzerne überhaupt fusionieren durften? Weil oft gibt's ja dann gleich irgendwie Kartellbehörden, die Alarm schlagen und sagen, nee, das machen wir jetzt mal schön nicht. Und gerade auch noch ein Angebot an Unilever zu unterbreiten, das wäre dann ja noch so ein Branchenriese gewesen.
Das ging in dem Moment sehr gut, wo Kraft etwas gemacht hat, da sprachen wir vor langer Zeit schon mal drüber. Sie haben sich nämlich aufgesplittet in Kraft Food und Mondelez. Und Kraft Food ist tatsächlich der Bereich für Nordamerika und Mondelez ist alles für außerhalb von Amerika. Mhm. Das heißt, wenn ich in Amerika Philadelphia kaufe, ist da das Kraft-Logo drauf. Kaufe ich hier in Deutschland, ist das Mondelez-Logo drauf. Und in dem Moment, wo die aufgesplittet waren, hat Heinz gesagt, super, dann kriegen wir nämlich den Ärger mit dem Kartellamt nicht. Wir können Kraft Foods kaufen, Mondelez global bleibt außen vor und wir können nur unsere Marken, also Heinz und ähnliches, weiterhin global verfolgen. Das heißt, mit dem Trick ging das ganz gut, auch wenn es nicht hundertprozentig durchdacht war, weil die ganzen Lizenzen, die Mondelez hat, musste man sich zurückholen. Also man musste sagen, wir möchten jetzt doch wieder einzelne Kraftprodukte und Heinz-Produkte wieder für uns haben. Und das musste dann übers Kartellamt wieder genehmigt werden. Mhm. Also auch hier in Deutschland hat das Bundeskartellamt erstmal raufgeguckt, darf Mondelez jetzt die Marken zurückgeben? Kommt es da zu einer Marktkonzentration? Und das dauert natürlich immer alles.
Also, wir lernen zwei Dinge. Erstens, auch wenn man mit Nachnamen Buffet heißt, wie Warren Buffett, heißt es nicht, dass man irgendwie mit Lebensmittelkonzernen erfolgreich ist. Und zweitens, in der Nahrungsmittelbranche sind solche Ideen wie, naja, was wollen die Leute denn auf dem Tisch haben? Ketchup, Mayo und Barbecue-Soße. Das machen wir jetzt schon. Große Geniestreiche. Anscheinend hat trotzdem nicht geklappt so sehr mit dem Kraft-Heinz-Konzern. Darüber haben wir gesprochen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Und mehr dazu gibt's wie immer unter www.marketing-mit-doppel-k.de. Dankeschön, Markus.
Vielen Dank, Markus. Ciao.
Einen schönen Sonntag euch noch. Tschüss.
Wir sprechen jetzt über einen Mann, mit einem Mann, der wirklich viel macht. Er schreibt Bücher, er arbeitet für die Sozialhelfen, Journalismus ist sein Job. Woher nimmt Raoul Krauthausen die Kraft für all seine Arbeit und seinen Aktivismus? Darüber und über sein Buch »Wie kann ich was bewegen?« hat Daniel mit ihm neulich gesprochen. Aber hören Sie doch mal selbst.
Raoul, was ist dein Verständnis von Aktivismus?
Für mich sind AktivistInnen Menschen, die irgendeinen Missstand auf der Welt identifiziert haben und sich voll leidenschaftlich dafür oder dagegen engagieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Und dein eigener Aktivismus, hat der angefangen wegen Problemen, die du selber hattest und lösen wolltest oder weil du gesehen hast, in der Welt sind Sachen nicht in Ordnung?
Angefangen habe ich tatsächlich, weil ich fand, man könnte noch viel mehr Dinge ausprobieren und auch die Welt zu einem besseren Ort machen, bis ich natürlich dann aufgrund meiner eigenen Behinderung gemerkt habe, dass auch im Bereich der Inklusion und der Barrierefreiheit noch eine Menge im Argen liegt, sodass ich mich dann darauf konzentriert habe.
Jetzt hast du schon viele Menschen in deinem Leben bewegt, aus dem Amerikanischen kommt, würde man sagen, inspiriert. So. Machst du das bewusst oder passiert das so nebenbei?
Also das mache ich auf gar keinen Fall bewusst. Das passiert eher so nebenbei. Ich arbeite meine 8 oder 12 Stunden am Tag mit meinen Kolleginnen an Dingen, an die wir glauben. Und wenn dann Leute das motiviert, auch etwas zu tun oder sich auch mit einem Thema auseinanderzusetzen, dann freut mich das sehr.
Und jetzt habt ihr mit vielen beeindruckenden Aktivistinnen und Aktivisten gesprochen, unter anderem Luisa Neubauer, Carola Hakete und so. Wenn du die Gespräche mit diesen Menschen sozusagen Revue passieren lässt. Glaubst du, die sind alle ähnlich motiviert? Ist der Grundantrieb von all diesen Menschen ähnlich oder unterscheidet sich das doch sehr?
Also die haben sehr viel gemeinsam. Sie haben gemeinsam, dass sie zwar an der Front einer Bewegung oft wahrgenommen werden, dass sie aber nie alleine sich engagieren, dass sie viele, viele Menschen im Hintergrund haben, die ihnen zuarbeiten oder ihnen den Rücken stärken. Und gemeinsam natürlich auch Konzepte und Strategien entwickeln, dass sie auch Zweifel haben an dem, was sie tun. Viele von ihnen engagieren sich aus eigener Betroffenheit. Andere wiederum, jetzt zum Beispiel beim Klima, was uns ja alle betrifft, engagieren sie sich, weil sie das Gefühl haben, dass sich sonst einfach zu wenig bewegt. Und die Menschen, die momentan ja eigentlich das Mandat hätten, die Situation zu verbessern, halt nichts getan haben. Jetzt Stichwort, keine Ahnung, Andi Scheuer und Co., dass die einfach auch viel zu lange passiv gewartet haben, dass sich das Klima von selber löst.
Was ich total verrückt finde, ist, du hast gerade gesagt, die zweifeln auch an sich oder an dem, was sie da tun. Ich nehme das so wahr, dass Aktivistinnen und Aktivisten, du natürlich auch, aber auch die anderen, entweder geliebt oder gehasst werden. Das heißt, es gibt Leute, die finden das furchtbar, was die tun, und die anderen würden sagen, ich zweifle keine Sekunde an dem, was Frau Rakete oder Herr Krauthausen tun. Ja? Woher kommen diese Selbstzweifel?
Ja, die Selbstzweifel liegen nicht unbedingt in der Frage, ist das alles irgendwie eine gute Idee, dass ich mich engagiere, sondern die Zweifel kommen eher daher, dass sie sich fragen, ob das die richtige Strategie ist oder dass sie so viel arbeiten und so wenig passiert und sie dann einfach Sorge haben, dass sie vielleicht auch ausbrennen, was in der Tat viele Aktivistinnen auch erzählen. Viele Aktivistinnen nennen sich selbst ungern Aktivistinnen, weil sie auch das Gefühl haben, dass gerade im medialen Diskurs und gerade von konservativen Parteien das Wort Aktivist, Aktivistin benutzt wird, um jemanden zu diskreditieren, also auch die Kompetenz abzusprechen. So nach dem Motto, ja, er oder sie ist eben keine Naturwissenschaftlerin oder so, sondern eben Aktivistin. Und dadurch wird dann auch letztendlich die Kompetenz abgesprochen.
Du hast gesagt, dass du 8 bis 12 Stunden am Tag arbeitest. Woher nimmst du denn eigentlich die ganze Kraft für so viel Arbeit?
Also viele Aktivistinnen und Aktivisten, mit denen ich gesprochen habe, wozu ich mich jetzt auch zählen würde, tun das Engagement, weil sie wirklich daran glauben. Es ist dann oft vermischt sich dann auch Freizeit mit Arbeit und so, weil irgendwann machst du das halt, wenn du es dir leisten kannst, auch beruflich. Und das ist dann oft gar nicht so einfach für mich zum Beispiel als Mensch mit Behinderung in meiner Freizeit nicht über Barrierefreiheit und Inklusion nachzudenken. Das heißt, ich bin eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass viele Menschen natürlich auch, oder viele Aktivistinnen auch viele Menschen im Hintergrund haben, die ihnen dann auch zuarbeiten. Man macht nicht alles alleine. Es wirkt dann oft so, oh, die großartigen Aktivistinnen, die alles so hervorragend schaffen. Aber dahinter stecken ganze Teams und Vereine und Organisationen und Stiftungen, die versuchen, alle ihr Bestes zu geben.
Gibt's auch sowas wie ein Aktivistinnen-Aktivisten-Burnout oder seid ihr davor gefeiter als andere, weil ihr ja zumindest die Sinnhaftigkeit dessen, was ihr tut, nicht in Frage ziehen müsst?
Ja, es gibt sehr wohl einen sogenannten Activist-Burnout, der genau darauf basiert, dass man eben das Gefühl hat, es reicht nicht. Wenn man der CEO oder die CEO einer Firma ist, dann kannst du am Ende des Monats auf dein Konto gucken und sagen, ja, okay, Gehalt stimmt, ich habe gearbeitet. Wenn du aber Aktivistin bist, dann, was ist denn dann letztendlich deine Erfolgsmessung, wenn du dich für ein besseres Klima einsetzt oder Klimaschutz einsetzt? Wir wissen alle, dass das 1,5-Grad-Ziel selbst mit der neuen Koalition nicht zu erreichen ist. Und dass letztendlich sich das immer so anfühlt, als wäre es nie genug. Und deswegen ist es wichtig, dass man als Aktivistin oder Aktivist sich auch mal Auszeiten gönnt, auch mal in den Urlaub geht oder sich mal frei nimmt und auch versucht, sich bei Freunden oder MitstreiterInnen Kraft zu tanken.
Also man kann im Kleinen wie im Großen was bewegen. Hauptsache, man wird aktiv, dann ist man quasi Aktivistin oder Aktivist. Wer mehr darüber wissen möchte und viele schöne Geschichten über und von und mit AktivistInnen lesen möchte, sollte sich Wie kann ich was bewegen? Unbedingt besorgen. Das Buch von Raul Krauthausen und Benjamin Schwarz. Raul, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Wir haben über Svens Muskelberge schon gesprochen und über Kraft. Muskeln haben wir alle, manche mehr, manche weniger, aber wir haben alle Muskeln, sonst wären wir ja Molluskeln oder so. Aber welche sind besonders kräftig und kann man sie wirklich alle trainieren? Das wollen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer besprechen, der selber natürlich ein veritabler Strongman ist. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Magnus.
Ich und meine Muskelberge grüßen euch.
Die Frage ist überhaupt, ob es gut ist, alle zu trainieren. Egal, Magnus, fangen wir mal an. Was ist denn jetzt so der stärkste Muskel? Welche Muskeln haben die meiste Kraft? Ich vermute mal irgendwas im Oberschenkel, oder? Beine, Po?
Ja, dein Bizeps natürlich. Dein Bizeps hat die größte Kraft. Und Ich glaube, ich mache heute mal eine demontierende Sendung. Also, dein Bizeps hat die größte Kraft. Wir können ja Kraft nehmen so für eine Sekunde, das ist das eine, oder Kraft auf Dauer. Wenn wir jetzt mal Kraft auf Dauer nehmen, weil das ernüchternder ist, es gibt tatsächlich Messungen, Kilogramm pro Quadratzentimeter pro Stunde, also Muskelfasern, wie viel können die, wie viel Gramm, Kilogramm können die eine Stunde lang heben. Mhm. Und der schafft dein Bizeps, also meiner schafft nichts, aber deiner schafft, nee, der Bizeps schafft zwischen 100 und 600 Gramm, kann er eine Stunde lang halten, also pro Quadratzentimeter. Mhm. Meiner 100, deiner 600. Und jetzt kommt ein ganz großer Konkurrent, mit dem wir nicht gerechnet haben, die Teichmuschel.
Was?
Die Teichmuschel hält 1-2 Kilogramm. Also 1-2 Millionen Gramm. Du
ganz ohne 600. Bizeps.
Ganz ohne Bizeps. Das muss sie auch, weil wenn da jemand kommt, der Hunger hat.
Hör mal, aber ganz kurz nochmal zurück, nur damit die Hörerinnen und Hörer nicht schreiben. 2 Kilogramm sind 2000 Gramm, nicht 2 Millionen Gramm.
Moment,
Oder hält er 2 Tonnen?
Ich hatte, 2000 Kilogramm, 2 Tonnen, ich bitte um Entschuldigung.
Okay, dann ist es richtig beeindruckend.
Nein, genau, also, ich 100 Gramm, du 600 Gramm, die Teichmuschel 2000 Kilogramm. Hm? Und das muss sie auch, weil wenn jemand kommt, der sie fressen will, dann sollte sie ziemlich lange, ziemlich konsequent durchhalten. Das tut sie auch und deswegen lebt sie noch.
Jetzt ist natürlich die Frage, ohne Bizeps, was hat man davon? Kann man ja gar keine
Man kann nicht flexen.
Man kann keine Teichmuschelinnen beeinflussen.
Moment, das ist wahr. Aber um Teichmuschelinnen zu beeinflussen, sollte man zumindest noch da sein. Insofern ist das schon sinnvoll, was die Teichmuschel macht.
Jetzt,
wenn wir jetzt die Kraft nehmen, die maximale Kraft, die das Gewebe entwickeln kann, dann würden wir natürlich denken, irgendwie Quadrizeps oder der Gluteus Maximus, der Po-Muskel, den brauche ich zum Injizieren, ihr braucht ihn zum Transportieren. Aber die wirkliche Kraft liegt in anderen Muskeln, einmal raten.
Herz.
Ich würde sagen, Kiefer?
Naja, genau, Kiefer. Kiefer, da haben wir mehrere Muskeln, die im Kaumuskeln darstellen. Und diese Kaumuskeln schaffen einen Druck, einen momentanen Druck von 800 Newton pro Quadratzentimeter. Und das ist richtig viel. Das ist ein Vielfaches vom Quadrizeps oder Bizeps oder wie auch immer. Das ist, die Muskeln schaffen genau das, wofür sie gut sind. Also die Muskeln, das Herz schafft Kontraktionen ein Leben lang, immer wieder, hat aber eine kurze Pause zwischen zwei Schlägen. Mhm. Und der Kiefer kann auch nur ganz kurz, das kennt man beim Zahnarzt, jetzt drücken Sie bitte kräftig zu, wenn man so diese Masse im Mund hat für einen Abdruck, dann tut der Kiefer einem nach 10, 20 Sekunden richtig weh. Dafür ist er nicht gemacht, aber ganz kurz drücken, das kann er.
Und jetzt heißt das aber sozusagen, dass die Gleichung große Muskeln sind starke Muskeln offenbar so nicht gilt. Also wenn man sich die Teichmuschel anguckt, überhaupt nicht gilt.
Genau. Kleine Muskeln können wahnsinnig stark sein, wenn sie punktuell arbeiten müssen. Und das ist eben bei dem Kiefermuskel, an dem man nun wirklich nicht im ersten Moment denkt, der Fall. Und der Quadrizeps, der Gluteus, in der Summe schaffen die natürlich viel Kraft über lange Zeit. Aber wenn du eben wirklich einen starken Muskel suchst, bist du beim Kiefer richtig.
Jetzt bist du ja Neurologe. Wie relevant sind denn Muskeln für deine Berufssparte, lieber Magnus?
Ich brauche Muskeln nur zum Injizieren. Also ich injiziere gerade mit Begeisterung Impfstoff und den injiziere ich in intramuskulär. Insofern sind die Muskeln für mich hochrelevant.
Aber du injizierst die nicht in den Po, wie du gerade sagtest, sondern schon in den Oberarm, ne?
Ich mache es schon in den Oberarm. Po wäre blöd, ich habe neulich in der Moschee geimpft, das wäre
schwierig.
Moralisch, ethisch total schwierig geworden. In der katholischen Kirche sehe das aber auch sehr komisch aus.
Das wäre dann in der Porschee oder in der kapolischen Kirche natürlich, um diese zwei Wortwitze auch noch zu machen. Jetzt wolltest du mit uns, obwohl Arzt, übers Kochen sprechen. Was hat das denn mit den Muskeln zu tun? Also man kann natürlich
schon Steaks... Hast du schon mal eine Hollandaise angerührt?
Ja, man kann auch Steaks braten. Das sind auch Muskeln. Also, aber
ich muss einen Zwischenschritt einlegen, ganz kurzen. Wenn Sven, der einfach uns beschämt, weil er stärker ist als wir. Wenn Sven antreten würde gegen einen untrainierten Schimpansen oder Makaken, dann würde er feststellen, dass diese Affen doppelt so stark sind wie der trainierteste Mensch. Mhm. Und das liegt nicht daran, dass wir auf der Couch liegen und wie auch immer, sondern, also man hat das auch mit Makaken ausprobiert. Man hat die zu einem Couch-Potato umfunktioniert und die waren immer noch sehr, sehr stark. Daran liegt es nicht. Es liegt daran, dass in unserer Evolution irgendwann irgendetwas Komisches passiert ist, was dazu geführt hat, dass wir sehr schnell sehr viel Muskelmasse verloren haben. Sehr viel Muskelmasse. Mhm. In kurzer Zeit, in wenigen Millionen Jahren. Und in der gleichen Zeit ist unser Gehirn massiv gewachsen. Und es muss natürlich einen Zusammenhang geben, weil unser Gehirn wahnsinnig energiehungrig ist.
Ja, wahrscheinlich also hat es die Energie weggefressen und die Muskeln konnten nicht mehr so aufgebaut sein, ne?
Genau. Das Gehirn hat die Energie weggefressen und für die Muskeln war einfach nicht mehr genug Energie da. Evolutionär hat sich das eben mit dem Gehirn durchgesetzt. Und das ernüchternd ist die Tatsache. Also wir können nicht den ganzen Tag wir können nicht 36 Stunden pro Tag fressen. Deswegen mehr Energie ging einfach nicht. Deswegen haben wir uns fürs Gehirn entschieden und die Schimpansen, die Makaken für die Muskeln. Und jetzt haben wir vor 2 Millionen Jahren das Kochen erfunden. Und mit dem Kochen erschließen wir jetzt viel mehr Energie aus derselben Menge von Fleisch zum Beispiel oder Gemüse. Und jetzt könnten wir uns viele Muskeln eigentlich wieder leisten. Aber jetzt ist uns der Rückweg evolutionär versperrt.
Dafür leisten wir uns viel Bauch, wenn wir viel kochen.
Genau. Eigentlich, es wäre schön, wenn wir jetzt die Evolution ein bisschen rückgängig machen könnten und den Bauch wieder in Muskelmasse umformen. Und das funktioniert nicht. Aber wir können nur kochen, weil wir viel Gehirn haben. Und das haben wir nur, weil wir wenig Muskeln haben. Wenn wir also einen schweren Topf nicht halten können, beißt sich die Evolution in den Schwanz.
Sven Oswald, an seinem Ehrentag gedemütigt von einem untrainierten Schimpansen. Ich sag trotzdem
Danke. Die Frage ist, wer kocht besser?
Ja, das stimmt. Ich sag trotzdem Danke an Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Dankeschön. Du hast mir vorhin zu Beginn der Sendung hier zwei, sagen wir mal, sehr primitive Kraftausdrücke präsentiert. Ja. Ich habe mal gehört, dass die schlimmste Beleidigung, die man auf Persisch jemandem an den Kopf werfen kann, Sandkopf sei, hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber wenn ja, habe ich gedacht, okay, das könnte ich mir den ganzen Tag anhören, ohne irgendwie sauer zu werden. Was war das so das Schlimmste, was man dir schon mal gesagt hat?
Boah.
Oder hat man dir nichts Schlimmes gesagt? Wurdest du nicht so, ich meine, du kamst in deiner Jugend am Rathaus Spandau, in deiner Teenager-Gangzeit, ist irgendwas?
Nee, ehrlich gesagt. Ja, wir hatten da auch gar nicht so sehr die krassen Beleidigungen, so wie das heute so unter jungen Leuten ist oder so.
Ich weiß, dass meine
wir hatten ja nicht mal Opfer.
Meine Cousine wollte mal jemandem was an den Kopf werfen und hat dann in hoher Erregung gesagt, du, ich krieg's kaum mehr die Lippen. Du bist Strohwie-Bohnen-doof. Das fand ich super.
Aber das ist ja auch noch, ich sag mal, relativ zahm. Also, nee, ehrlich gesagt, das mir fällt da nichts ein. Also sagen wir mal so, wir haben bestimmt Leute Dinge entgegengeschmeißt, die nicht nett gemeint waren, die bestimmt auch garstig waren, aber nichts davon hat sozusagen mich so nachhaltig beeindruckt oder verletzt, dass ich sagen könnte, das möchte ich nie wieder hören oder so.
Nee.
Ich war halt in Spandau, ich war Kartoffel.
Kartoffel warst du? Ach so, ja, als Deutscher.
Also heute sagt's ja Allmann, ne, so. Ich war ja auch früher als Teenager, ich war ja auch Lauch, hat damals noch keiner gesagt. Ich habe ja erst viel später mit Fitness angefangen. Ja. Aber ich war ja Kampfsportlauch insofern und war schon immer groß, deswegen hat man einfach, glaube ich, oft die Klappe
gehabt. Da du heute ja oben breit bist und unten nicht so, bist du Pastinake.
Ja, richtig.
Sozusagen,
genau,
ne? Genau. Das kann man ja immer noch zu dir sagen. Ja. Schmeckt ja auch gut.
Und wurdest du denn mal so richtig heftig beleidigt? Ich meine, du hattest ja so eine dicke Teenager-Phase.
Ja, ja.
Und sowas ist ja, Bodyshaming ist ja immer scheiße. Wenn man selber schon sagt, okay, das ist jetzt nicht so richtig optimal und dafür dann noch beleidigt wird, dann geht das durch die Deckung, habe ich so das Gefühl.
Also was mich geärgert hat vielmehr, also das ist natürlich verletzend und so, keine Frage, aber was mich wirklich geärgert hat, war, wenn Leute, die es besser wissen müssten, Lehrer zum Beispiel, und ich denke jetzt nicht unbedingt an Sie, Herr Malpricht, aber wenn die...
also nicht nur. Wahrscheinlich.
Wenn die dann so eine Sachen gemacht haben wie, keine Ahnung, man macht irgendwas im Unterricht, fummelt an der Federtasche des Nachbarn, weil man keinen Radiergummi dabei hat oder so. Und dann so, ja, jetzt fingert der da dann rum oder der schlimme Finger oder so. Und wo man denkt, bitte, etwas origineller. Und da habe ich auch tatsächlich mal... eine 6 kassiert, weil ich dann gesagt habe, was ich bis heute, ich würde sagen, das war so, das war das erste Mal, dass ich wirklich einen guten Humor bewiesen habe. So, nicht so kinderwitzmäßig. Habe ich gesagt, oh Mensch, ich weiß nicht, nehmen wir doch mal for the sake of the argument, Herr Malbrich, habe ich gesagt, Mensch, das ist ja toll, dass mal einer einen Witz mit meinem Nachnamen macht, das habe ich ja noch nie gehört, darf ich mir den aufschreiben, dass ich den nicht vergesse?
Und dafür hast du eine 6 kassiert?
Dafür war der beleidigt, ja. Ich weiß nicht, ob die dann eingetragen wurde, aber es wurde auf jeden Fall mit großem Brimborium erzählt. Ich muss aber sagen, die ganze Klasse hat sich über meinen Spruch sehr amüsiert, was mir gut gefallen hat. Glücklicherweise war das Incentive, dann Radiomoderator zu werden. Und jetzt konnte ich diesen Gag auch noch ein zweites Mal bringen. Aber das war wirklich, weil ich gedacht habe, jetzt gebt euch doch wenigstens mehr Mühe bei euren Beleidigungen.
Ich bin mal aus dem Unterricht rausgeflogen, weil ich mich totgelacht habe über einen Spruch, den mein Kumpel damals gebracht hat neben
also
mir.
Also dein Kumpel?
Ja, okay, als nämlich die Chemielehrerin versucht hat, ein Plastikgefäß aufzukriegen mit Antimon, das sind ja so Sicherheitsverschlüsse, und er stupste mich so an und sagte, kriegt's ja nicht auf. Kindersicherung.
Ist harmlos, aber süß.
Muss ich heute auch noch machen.
Ja, das ist schön. Nee, das finde ich gut. Ich habe sofort gesagt, wir müssen zum Thema Kraft wieder mit Patrick Baboumian sprechen. Ein Mann, der uns im Studio besucht hat vor einigen Jahren. Das war damals die Zeit, viele erinnern sich hier bei Radio 1, weil wir die Studiotür verbreitern lassen mussten, weil er so große Muskeln hat. Er ist ein Mann, der bei den Strongman-Meisterschaften vor 10 Jahren, ungefähr 10 Jahren, den Titel stärkster Mann Deutschlands errungen hat. Und interessant bei ihm, er ist eben unglaublich muskulös, hat wahnsinnig viel Kraft und ist aber Veganer und setzt sich auch für eine vegane Ernährungsweise ein. Über seine Erfolge im Kraftsport und wie er zum Veganer wurde und warum man auch stärkster Mann Deutschlands werden kann mit einer veganen Ernährung, das wollen wir mit Ihnen jetzt besprechen. Schönen guten Morgen, Patrick.
Hallo, Patrick.
Hallo, hi.
So, wie haben denn sich die Vorurteile, denen du begegnest, in den letzten Jahren verändert? Also Veganismus und vegane Ernährung sind ja durchaus Thema geworden. Du warst ja so ein Early Adopter. Mittlerweile ist es ja wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, würde ich jetzt mal vermuten. Zumindest das Wissen um diese Ernährung.
Ja, genau so ist es auch. Also als ich das damals angefangen habe, musste ich auch jedem erstmal erklären, was das überhaupt ist und dass man davon nicht stirbt und sowas. Und das ist jetzt heute ja doch schon ein bisschen anders. Also heute ist es halt so, dass wir darüber reden, ob jetzt eine herkömmliche Ernährung, also eine Mischkost quasi, ob die einen besser versorgt oder eventuell eine vegane Ernährung sogar besser geeignet ist, einen mit allem zu versorgen. Das ist schon eine andere Diskussion, als wir sie vor 10 Jahren geführt haben, als ich mit dem ganzen Kram angefangen habe. Und man merkt auch, dass das Ganze so ein bisschen, es ist nicht mehr, also es ist wirklich mainstreamiger geworden, auch in der Form, dass die Leute, die es halt machen, also die vegan sind, eben auch wesentlich entspannter unterwegs sind und nicht mehr so, also nicht so viele Aktivisten, sondern einfach Leute, die sagen, ja, ich finde das gut, ich mache das, aber es ist für mich einfach nur quasi eine Entscheidung von vielen und jetzt nicht der zentrale Punkt in meinem Leben oder sowas.
Mhm. Also es ist
keine radikale Gruppe mehr.
Das stimmt. Jetzt ist aber die Frage, unter den Kraftsportlern und vielleicht auch den Extremkraftsportlern, zu denen ich jetzt mal Strongman zähle, wie viele von denen ernähren sich denn vegan?
Also da ist tatsächlich auch so, es gibt jetzt nicht so viele Namen mit bei den Spitzenleuten, sage ich mal, also die quasi so ganz oben mitspielen. Das ist aber auch eigentlich relativ einfach zu erklären. Also man muss sich ja vorstellen, es gibt generell nicht so viele Spitzenkraftsportler. Also es ist ja doch eine Randsportart. Und dann ist ja nochmal Veganismus immer noch eine Sache, die, also Veganer stellen halt immer noch eine Minorität quasi in der Gesellschaft dar. Und wenn du beides zusammenbringst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr niedrig, dass du jemanden findest, der dann beides macht sozusagen. Also da war ich schon damals ein Paradiesvogel. Aber was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, es gibt eben, wenn du so ein bisschen mehr in die Breite guckst, also so zweite Reihe oder so, da gibt's Mengen von Leuten, die das mittlerweile machen. Cool. Und teilweise auch Leute, die das, was ich damals gemacht habe, komplett in den Schatten stellen. Also die leichter sind vom Körpergewicht her und deutlich stärker, als ich damals zu meiner aktiven Zeit war. Also das ist schon richtig cool, das zu sehen, wie das wirklich, also als ich es gemacht habe, war das noch so, ich musste beweisen, dass das überhaupt geht. Und heute ist es so, es gibt hunderte oder tausende Beispiele von Leuten, die sehr, sehr erfolgreich Wettkampfsport machen im Kraftsport und das halt wirklich sehr gut umsetzen.
Du bist 42 Jahre jung, damit also jünger als wir. Aber welche Rolle spielt denn im, ich sag mal, steigenden Alter für dich der Kraftsport noch?
Ja, also ich bin ja seit 2016 schon nicht mehr aktiv. Das heißt also, der Sport ist jetzt für mich nur noch so ein Privatvergnügen sozusagen und nicht mehr jetzt. Ich war ja dann die letzten Jahre auch wirklich quasi Berufssportler. Das ist jetzt nicht mehr so.
Also du bist aktiv, aber nicht beruflich aktiv als Sportler.
Genau, also ich bin nicht also ich mache keine Wettkämpfe
mehr, ne,
seit 2016. Ja. Aber ich mache immer noch den Sport. Und das ist für mich, also das Ding ist, ich habe ja mit Kraftsport an sich mit 14 angefangen und das, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich irgendwie mal nicht Kraftsport gemacht habe. Und insofern wird das, glaube ich, auch nie weggehen. Und ich mehr, also für mich ist jetzt, der Zweck ist halt ein anderer. Ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus, das letzte Quäntchen an Leistung rauszuholen, sondern ich versuche halt langfristig einfach gesund zu bleiben, mich wohlzufühlen und einfach meinem Körper was Gutes zu tun. Und da ist der Kraftsport ein Baustein dafür.
Jetzt kennt man das von Fußballern, von Tänzern und Tänzerinnen so, dass die mit 42 eigentlich schon alle Rücken und Knie und sonst was Probleme haben, die ihnen das Leben nahezu unerträglich machen. Wie ist es denn bei einem früheren stärksten Mann Deutschlands? Hast du auch Spätfolgen durch deinen
Sport? Rücken?
Ja, zum Beispiel.
Ja, also man hat auf jeden Fall Verschleißgeschichten und so. Also wenn man das 2,5 Jahrzehnte macht, wettkampfmäßig, dann bleiben halt Spuren übrig, das auf jeden Fall. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, also wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der, sag ich mal, die gleiche Zeit lang im Büro gesessen hat, möchte ich behaupten, dass es mir körperlich besser geht. Also ich mache ja immer noch Sport und kann das relativ auch auf hohem Niveau machen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Leuten, die ich kenne, die halt einfach nur quasi jetzt irgendwie Papa sind oder Hausmann, und dann wirklich richtig Rückenschmerzen haben und sowas, dann geht es mir, glaube ich, immer noch besser. Also ich glaube, am Ende des Tages zählt es wirklich, ob man halt letztendlich immer ein bisschen auf sich aufgepasst hat. Dann kann man auch als ehemaliger Leistungssportler noch halbwegs irgendwie, und ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu. Also ich habe diverse Verletzungen gehabt und so, aber da ist jetzt nichts, was mich jetzt, ich sag mal, im Alltag jetzt irgendwie zurückhalten würde oder so.
Über den Kraftsport und seine vegane Lebensweise sprachen wir mit Patrick Babumian. Patrick, vielen Dank und einen schönen Sonntag dir.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Sehr viel Kraft.
Ich habe sehr viel Kraft. Und wer das gar nicht rafft, wer da nicht vor Erstaunen gafft, der hat etwa verfafft.
Dieses und viele weitere verstörende Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2.
Radio 1. Nur für Erwachsene.